Ich bin nervös. Hallo Storm.
Hallo.
Finally.
Hallo meine Lieben. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Mutter sein. We are back.
We are back and we haben Lust.
Und wir haben Schlafentzug. Aber
du hast Schlafentzug.
Ah, ich habe Schlafentzug. Ja.
Why?
Ach ja, immer noch dieselben Sachen, dass der Isa gerade immer noch so nach amerikanischer Zeit arbeiten muss. Und gestern hat er ein mega wichtiges Meeting. Das Meeting war einfach um 10 Uhr abends.
Okay.
Angefangen. Und ich war so aufgeregt für ihn, dass ich natürlich wach bleiben wollte und hören wollte, wie es war und so weiter. Und dann war es natürlich nach 12, bis wir ins Schlafen gegangen sind. Aber
okay, oh Mann.
Es lief gut. Das heißt,
okay, sehr gut. Das ist
ich hoffe,
schon
wir kommen noch
Hauptsache.
Irgendwann aus dieser amerikanischen Zeit raus. Also wir arbeiten dran, aber das ist so ein bisschen. Ja, ich habe das Gefühl, ich bin gerade in so einer Phase, wo es gibt noch so ein paar Blockaden für meinen Flow. Weißt du, ich meine, es gibt noch ein paar so Sachen, wo ich das Gefühl habe, okay, die sind noch irgendwie, muss ich noch überlegen, strategisch, wie beseitigt ich die, wie löse ich die schlauer, damit ich besser flowen kann. Das ist gerade irgendwie mein Ding. Und bei dir?
Ach ja, eigentlich, bis auf dieses katastrophale kalte Wetter, was mich halt einfach auch so extrem nervt. Also das schlägt so auf meine Laune zu. Ich bin jedes Mal immer so richtig grumpy. Geht es mir eigentlich sehr, sehr gut. Also ich kann mich nicht beschweren.
Aber das Wetter schlägt dir auf die Nerven.
Ja, also ja. Aber das ist
wie
meistens
ist es
grad, so.
Ist es so Berliner Grau-Grau? Ist es dieses Berliner
Grau
Nebel?
Grau.
Ja.
Ja.
Ich muss sagen, in Berlin ist das auch heftig. Hier wirklich ist es Sonnenschein, ne? Und auch gestern schon Sonnenschein. Es ist wirklich, ich merke, dass ich 4 Stunden südlicher bin als Berlin.
Mm.
An der Art und Weise, wie doch einfach öfter blauer Himmel und Sonnenschein ist. Und es gibt mir jedes Mal einfach so ein bisschen einen kleinen Hoffnungsschimmer und einen Schub von Energie, dieses Licht. Also.
Voll. Also ich muss sagen, wir waren auch ein bisschen, wir hatten auch schönes Wetter jetzt, so das Wochenende und so. Ich war mit Alo, da habe ich auch schon wieder gesehen, wie viel mir das gibt und wie viel das auch Alo gibt. Wir waren einfach von 10 bis 16 Uhr draußen. Wir sind nicht einmal nach Hause gegangen und es war kalt, aber es war egal, weil die Sonne hat geschienen. Wir konnten voll viele Aktivitäten machen und ich war wie so eine Football-Mom, weil er die ganze Zeit nur Fußball spielen wollte. Und das war halt mega cool. Und ich war so, okay, es kann auch so schön und einfach sein. Es liegt halt einfach tatsächlich am Wetter, weil ich mich schon hinterfragt habe, wenn wir hier zu Hause sind, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich kann mich nicht aufraffen, mit ihm zu spielen. Und er verlangt Rollenspiele und Autospiele und so, aber ich kann es nicht. Und draußen kann ich ihn wenigstens auf dem Spielplatz beschäftigen, Rennspiele machen. Man hat irgendwie so seine Wege, ihn zu beschäftigen. Aber drin fällt mir das echt momentan so schwer.
Oh ja, das verstehe ich.
Und er hat dann auch keine Lust, so Uno oder sowas zu spielen, weil das liebe ich ja zum Beispiel. Aber er will dann halt Autos spielen und so.
Dann sagst du, die Mama hat keine Lust auf Autos spielen.
Nein. No.
Oh Mann. Ja, das verstehe ich. Ich muss auch sagen, ich habe auch wirklich, bin auch so jeden Nachmittag, denke ich mir, okay, was ist heute die kalte Jahreszeitaktivität? Weil ich muss sagen, ich bin schon auch, obwohl ich Freiburgerin bin, bin ich ein bisschen so eine gute Wetter. Wie sagt man das?
Fee.
Gute Wetterfee. Also mir fällt es echt schwer, rauszugehen, wenn es schlechtes Wetter ist. Ich muss sagen, das ist echt, same. Ich weiß, die Deutschen sagen, es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur falsche Kleidung und so, aber ich sehe das irgendwie nicht so ein, so bibbernd irgendwo rumzustehen. Das ist irgendwie
Nein.
für mich keine Freude, wenn ich dann so, mein ganzer Körper ist angespannt, egal was für eine Jacke ich trage. Die Kinderfinger sind kalt. Das ist irgendwie, nee, ich bin, deshalb, ich verstehe das total und ich bin dann auch so jeden Nachmittag, okay, was ist heute unsere Aktivität? Wir gehen in den Supermarkt einkaufen, wir waren einmal
zu DM.
Wir gehen zu DM. Wir gehen in der Mall irgendwelche Wackelzüge und Tiere fahren für 1 Euro. Und jetzt habe ich aber auch mal sowas gemacht. Wir haben so, hier ist so ein Krokusfeld oder ja, ein Park, in dem ganz viele Krokusse sind. Und dann war ich so, okay, selbst wenn wir nur 15, 20 Minuten gehen, wir gehen heute die Blumen besuchen und sagen ihnen herzlich willkommen als freundliches Zeichen.
Ja.
Das war auch schön.
Das ist auch schön. Ich finde auch generell, dass jetzt so langsam alles anfängt, so ein bisschen zu blühen. Also es blüht ja nichts, aber die Knospen kommen und so. Und das ist schon mal so ein richtig gutes Gefühl, zu wissen, okay, bald wird es, auch wenn es kalt ist, wenn es so ein bisschen grüner ist, tut es ja farblich was mit einem. Dann hat man zwar das Graue, aber man hat so ein bisschen Grün noch innen drin oder so Blümchen.
Total. Und ich glaube, das ist auch dieses Grau und dieses Winter ist halt wirklich, das ist halt emotional so tot. Was ich meine, ist so eine Frequenz, Energiefrequenz von null. Einfach, ja. Und sobald so ein bisschen so eine Spur von Leben wieder da ist und von, da regt sich was, da bewegt sich was, da ist irgendwie Leben, das ist auch, geht mir genauso, dass man dann einfach so die Hoffnung hat, dass, ach ja, es kommt wieder was anderes und es bleibt nicht so und es bleibt nicht in diesem Stillstand und in diesem, ja, und auf dieser Winterfrequenz, wenn man da so schwingt, da hat man ja eben das Gefühl, jedes Mal, wenn man sich in Bewegung setzen will, muss man die gesamte Energie selbst aufbringen, weil nichts einen so antreibt und mitgeht, sondern man muss alles so aus eigener Kraft machen. Und ich habe so das Gefühl, wenn die Natur jetzt wieder so kommt und die Sonne, dann gibt es so andere Dinge wieder, die einen in Bewegung setzen. Das finde ich auch total schön.
Ja, ich freue mich einfach so drauf.
Ganz kurz, aber gut. Höre ich mich so an langsam wie so eine, ich höre mich langsam an wie so eine Heilpraktikerin oder so.
Also ich habe noch nicht gegen das Gefühl.
Ne? Im Gegenteil, aber ich meine, manchmal kommen bei mir so ein bisschen dieses...
Ja, also raus. Solange du uns nicht gleich sagst, welche Steine helfen im Winter dagegen, ist, glaube ich, alles gut.
Noch nicht. Also ich räuchere regelmäßig aus mein Haus, aber mein Stein... Nee, ich sammle Steine aber aus meinem Garten, aber eher so als Objekte, noch nicht als Energieträger.
Okay, ich war nämlich letztens in so einem Laden, weil ich gerade so ein bisschen Art Direction Projekte mache und ich habe eigentlich nach Muscheln gesucht, aber ich weiß nicht, wo man hier Muscheln kaufen kann. Und war dann so in diesem Steinladen und mir die Gespräche von den anderen so ein bisschen mit angehört und ich war so, okay, I don't know, so auch bis hin, dass eine tatsächlich auch gesagt hat, dieser Stein hilft auch bei Depressionen und so und da war ich so, okay, ein bisschen schwierig. Also ich meine, vielleicht ist es gut, einfach so Glaubensansätze zu haben und vielleicht hilft es auch tatsächlich einfach diese ganze Steinsache kann, glaube ich, auch so, so gefährlich werden.
Ja, aber das ist ja genauso wie auch so diese ganze Steinsache auch wie so mit, es ist dasselbe wie so Essential Oils und so. Das sind auch so, in Amerika sind das dann auch immer so, weißt du, so Permit-Schemes und so, oder so Schneeballverfahren, wo dann so richtig Geld damit gemacht werden, indem alle auf so einen ESO-Hype gehen und eigentlich irgendwie gibt es keine wissenschaftliche, es gibt ja für viele Dinge keine wissenschaftlichen Nachweise, die trotzdem Menschen helfen, ne? Das sage ich nicht, dass es nicht Menschen hilft, aber wenn dann damit Leute ausgebeutet oder Geld gemacht wird, dann finde ich es immer auch so ein bisschen, dann ist
ja,
es
und
fragwürdig.
Das sind halt immer die Leute, die halt desperate sind. Also ich habe das jetzt auch gerade mit meiner Schuppenflechte. Ich bin so desperate, dass ich bin kein Fan von Nahrungsergänzungsmitteln oder so. Ich glaube, es schadet nicht, das zu nehmen, aber ich habe immer gedacht, I don't need it so. Also ich würde Eisen, Magnesium, halt die normalen Vitamine oder die wo man eine Mangelerscheinung hat, genau, würde ich nehmen. Aber wenn es darum geht, halt Beauty Glow und was weiß ich, war ich nie so der Fan von. Und dann habe ich auf Pinterest so einen Artikel gefunden über Schuppenflechte und dass PatientInnen so eine Mangelerscheinung in Vitamin D, und das stimmt sogar, das habe ich auch gegoogelt und so. Und da waren halt auch einige andere Mineralien und Vitamine und was weiß ich in diesen Nahrungsergänzungsmitteln. Und ich nehme die seit 2 Monaten. Und ich weiß nicht, ob es hilft, aber ich bin so desperate, dass ich denke, ich nehme jetzt einfach alles, was da
helfen. Aber nimmst du Vitamin D?
Könnte. Ja.
Boah, das ist so wichtig, ne?
Mhm.
Der Isa hatte auch so einen krassen Mangel. Und dann haben die ihm auch gesagt, also 80% von allen Brown and Black People in Deutschland haben Vitamin D-Mangel.
Ja, das ist heftig, ne?
Und also ich glaube auch 50% auch von weißen Menschen. Jeder also in Deutschland ist ganz normal, dass alle Vitamin-D-Mangel haben. Und davon können voll viele Sachen kommen, auch Schlafstörungen etc. Kann alles von Vitamin-D-Mangel kommen.
Ist eigentlich krass, was für Auswirkungen das haben kann. Aber
und dann wird okay, wir sind jetzt voll der Medizin-Podcast auf plötzlich. Nein, hört auf nichts von uns, lasst euch von eurem Arzt beraten, glaubt uns nichts.
Aber nehmen Mila und Zozo Vitamin D im Winter?
Ja, ich gebe denen auch Vitamin D-Tabletten, ja. Voll. Ja. Die muss ich jetzt auch wieder erst besorgen in der Apotheke, sind schon wieder leer. Aber die finden die auch ganz lecker. Die sind so, gib mir einen Bonbon.
Ja,
sind
sie voll happy. Ich wollte gerade sagen, Marius auch. Arlo auch, er ist jedes Mal, jeden Morgen sagt er so, kriege ich meine Vitamine? Süß. Er fordert das richtig ein, ich finde das auch richtig süß. Ich wünschte, es würde aber es irgendwie so in Form von Gummibärchen geben, weil ich hatte das in der Kindheit immer, ich meine, es wurde, glaube ich, aus Amerika importiert, als ich in Saudi-Arabien gelebt habe. Wir haben immer so kleine Gummibärchen bekommen und das waren unsere Vitamins. Aber die waren halt wirklich, weißt du, wie in Amerika, die haben doch Gummibärchen als Vitamine.
Mhm. Ja, ja, ja. So wie dieses Lemmy von Kourtney Kardashian und so.
Ach, stimmt, so ja. So, jetzt kommen wir wohl zu einem spannenden Thema, oder?
Ah, machen wir heute unsere Sexy-Folge, stimmt. Let's, ich habe mich natürlich mit Isa überhaupt nicht abgesprochen, aber ich erzähle einfach nur ich bezogenes.
Ja, genau, erzähl einfach du bezogenes. Also ich werde wahrscheinlich auch nichts von Marius irgendwelche heiklen Details.
Endlich packen sie richtig aus. Die Enthüllungsfolge. So, alle so ist jetzt, ihr okay. Sexleben.
Langweilig, die reden nur über sich.
Ja, fang du doch mal an, Storm. Wie läuft's?
Gut.
Nein. Wie hat sich, okay, wie hat sich, man kann ja trotzdem mal fragen, wie hat sich euer Sexleben vielleicht auch von vor der ersten Schwangerschaft durch die Schwangerschaft hindurch bis danach und jetzt verändert? Vielleicht ist das ja so ein...
Also, wir hatten, glaube ich, 2018, 19 eine schwierige Phase in unserer Beziehung. Und ich hatte auch voll oft ich hatte eine chronische Blasenentzündung, musste ich halt ständig Antibiotikum nehmen. Durch das Antibiotikum hatte ich eine Pilzentzündung. Und das war halt so ständig Sachen, wo wir halt keinen Sex hatten und mehrere Monate dann auch keinen Sex hatten. Aber ich muss sagen, ich bin super, wie sagt man das, sexuell? Oder ich habe einen hohen Sextrieb, I don't know. Aber es ist mir extrem wichtig.
Eine Libido.
Eine sehr krasse Libido. Vielleicht ist es mein Sternzeichen, I don't know. Aber ja.
Ist das Sternzeichen mit Sexualität connected?
Ja, ich glaube, dass Skorpione sehr sexual und sehr viel Sex auch brauchen.
Oh mein Gott, heute sind wir wirklich der ESO-Podcast. Also, vom Sternzeichen her bin ich sexuell.
ja, auf jeden Fall, glaube ich, 2019 so ein bisschen recovered von so gesundheitlichen Problemen. Und ja, also wir haben damals viel Sex gehabt und auch, also ich habe 2014 meine Pille abgesetzt und seitdem eigentlich immer mit Kondom nur verhütet. Nur einen Tag halt nach meiner Periode haben wir immer eine Ausnahme gemacht und Sex ohne Kondom gehabt. Was nicht gut war, weil I got pregnant.
Wirklich? So ist es passiert?
So ist es passiert.
In eurem Ausnahme.
An unserem Ausnahmetag. Und ich sage, erzähl immer, jeder Frau verhüte immer, because basically kannst du immer schwanger werden. Wenn dein Körper ready ist und du einen frühzeitigen Eisprung hast, whatever, du kannst theoretisch immer schwanger werden. Und ja, ich weiß sogar, wann das war. Das war, oh Gott, auf unserer Couch im Wohnzimmer. Ich kann Alos Erstehungsgeschichte erzählen. ja, und dann
ist es eigentlich auch, wir erzählen jetzt auch so ein bisschen, wir erzählen jetzt die Zeugungsgeschichten unserer Kinder, geht es so weit?
Naja, ich kann mich halt daran erinnern. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst. Ich weiß halt genau, wann das war, weil das war halt der einzige
Tag. Das kann nur der einzige Moment gewesen sein. Ja, krass.
Weil wir da ohne Kondom miteinander geschlafen haben.
Ja, ein Schuss, ein Treffer, würde ich sagen.
Ja, wirklich. Und ja, es ging halt so weiter. Ich wusste ja erst in der 8. Woche, dass ich schwanger bin, weil ich es, glaube ich, so ein bisschen auch verdrängt habe und aber auch Schmierblutung zwischendrin hatte. Deswegen habe ich gedacht, okay, ich hatte das öfters mal, dass ich nie meine Tage so richtig hatte, sondern immer mal zwischendrin so Zwischenblutung und dann die nächste Periode war dann halt die richtige Periode. Aber das größte Anzeichen der Schwangerschaft sind ja, die Brüste sind extrem geschwollen. Also basically wie vor deiner Periode oder in deiner Periode, deine Brüste sind voll. Und ich hatte das halt einfach diese ganzen 8 Wochen lang, wo ich dann halt den Test gemacht habe. Ja, aber in der Schwangerschaft ging es eigentlich sexmäßig immer so weiter, also dass wir regelmäßig Sex hatten, also wir hatten nie irgendwie eine Trockenphase oder so, ich hatte immer noch die Lust, aber ich glaube, umso größer mein Bauch wurde, desto größer das Kind wurde, hatte ich dann schon irgendwie Angst, dass irgendwie die Fruchtblase beim
Sex. Das hat man auch so komische Vorurteile, ne? dass man denkt, man könnte das Kind treffen oder so.
Ja.
Aber alles kann einfach eigentlich gar nicht passieren, aber man wird so vorsichtig. Mhm.
Aber ich finde auch, die Stellungen werden dann halt immer schwieriger, weil du kannst nicht so richtig auf deinen Rücken liegen. Also bei mir war es immer so, mir ist dann immer schlecht geworden. Dann kann ich nur auf ihn drauf. Oder ja, man hat halt eigentlich immer nur an einer Stellung Sex gehabt, weil alles andere nicht gepasst hat. Und es war nie, dass man, weißt du, dieser Prozess auf Making Love und dass man voll lange indulged. Und es waren eher immer so Quickies.
Mhm.
Weil ja, also man braucht es halt, aber man hatte oder ich hatte körperlich nicht so das Bedürfnis oder die Lust, 100% mehrere Stunden sexuell zu verbringen.
Oh mein Gott, ich war so horny meine ganze Schwangerschaft.
Echt?
Ja, richtig. Also die ersten drei Monate nicht so, weil ich da relativ viel Übelkeit hatte und da habe ich einfach, wollte ich schlafen und mich ausruhen, da war mir einfach schlecht. Aber so nach dem 4. Monat musste ich da richtig ran. Also da war ja richtig angestrengt. Aber es war, ich habe auch gelesen, das ist gesund für Mütter und für Schwangere, weil es sich entspannt und alles sozusagen, was die Mutter glücklich macht, macht auch das Baby im Bauch glücklich. Ich so, okay, alles klar, let's get happy. Ja, das hat bei mir funktioniert auf jeden Fall.
Und ich finde es halt schön, weil Sex schweißt halt einfach zusammen. Also wenn man Lust hat und Lust auf den Partner. Ich finde, für mich ist immer so, nachdem wir Sex miteinander hatten, bin ich immer so wie so am ersten Tag so verliebt und denke voll oft an den Tag, wo wir Sex hatten oder keine Ahnung, am nächsten Tag ist dann, schickt man sich noch so eine naughty Nachricht hinterher, war gut gestern oder.
Es verbindet einen einfach irgendwie.
Es verbindet, genau.
Ja, voll.
Und dann kam Alo und ich fand immer, ich fand immer diese Sprüche von Männern, die gesagt haben, also bei der Geburt durfte Marius halt gucken und er wollte auch gucken, ne? Also unten drunter Kopf sehen und keine Ahnung was. Und irgendwer meinte zu mir, viele Männer meinen, it's like your favorite bar is on fire oder so. Und dann denke ich mir so, Digga, was ist das für eine Aussage?
Ja, es gibt auch so, also ich weiß nicht, ob das sind schon auch so ein bisschen männliche, toxische Chats, in denen die sich dann auch so gegenseitig, guck lieber nicht hin oder genau, sei lieber überhaupt gar nicht dabei, weil sonst das wird so entweiht und so.
Also es ist so. Genau, und dann
und das finde ich so schade, ne? Das ist so traurig als Frau, wenn man denn diese Angst bekommt, dass man so nicht mehr begehrenswert ist, nachdem man einfach das Krasseste geleistet hat. Und
ja.
Ich muss auch sagen, das war auch mal so ein Moment, wo ich so dachte, so, ist das was Männer dann ekelt oder erschreckt oder die können nicht damit umgehen? Dann war ich so, he better deal with it, because I deal with it.
Ja, wirklich. Ist so. Und ich meine, es ist halt voll das krasse Ding, wie du siehst, wie dein Kind geboren wird. Also ich hätte es gern gesehen. Ich hätte ehrlich gesagt gern einen Spiegel gehabt, damit ich das sehen kann oder ein Video zumindest. Ich hätte es natürlich nicht gepostet, aber es gibt ja, ich glaube, Courtney.
Es gibt Leute, die lassen das filmen. Also, aber bei mir war es so, ich will nicht, dass der Isa während der Geburt das Handy in der Hand hat, aber also deshalb gibt es dieses Video nicht. Aber gleichzeitig hätte ich gerne eigentlich so eine Erinnerung, dann denkt man so, ja, bin ich auch nicht mehr so böse, dass es das Video nicht gibt. Ich weiß nicht, ob ich mir das echt angucken wollen würde nochmal.
Ja, ich glaube, ich würde es nicht jedes Mal angucken wollen, aber ich glaube einfach, weil ich habe schon das Gefühl, man ist in so einem Delirium und man kann gar nicht so richtig zurück nachvollziehen, was die einzelnen Stages waren, wie man geschrien hat und so. Und das hätte ich einfach gerne noch gewusst, wie, also ich habe ein Video, wo ich da so rumschreie und dann hat Marius sich nicht mehr getraut, weiterzufilmen. Aber im Nachhinein bin ich so dankbar darüber, weil ich dann einfach einschätzen kann, okay, wie krass war es einfach. Und
weil man es ja auch vergisst. Man vergisst oder man verdrängt
es. Man vergisst es. Man verdrängt es, glaube ich, auch. Oder ich glaube auch, wenn man so krasse Schmerzen hat, ist man dann wirklich in so einem Fieber, wie so ein Fiebertraum, weißt du? Man kann sich einfach dadurch nicht
gut erinnern.
Dein Körper schützt dich davor.
Aber durftest du so, als das Köpfchen so durchgeguckt hat, hast du dann hingefasst?
Nee, ich habe nicht hingefasst. Also sie hat gefragt, ob ich möchte, aber das konnte ich irgendwie nicht. Also ich weiß, dass es für einige Frauen voll Motivation ist. Okay, ich fühle es und jetzt muss ich nur noch mal weiterdrücken. Mhm. Aber irgendwie habe ich mich nicht bereit gefühlt, da hinzufassen. Vielleicht würde ich es bei der zweiten Geburt machen. Hast du es gemacht?
Ja, ich habe es gemacht. Ja, ich habe hingefasst. Das war crazy, einfach die Haare und den Kopf zu fühlen. Und du bist so, okay, es ist schon fast da.
Es ist schon heftig. Also ich finde so eine Geburt einfach so, so krass.
Weil du so bist, okay, es ist da und ich habe mich so geöffnet und es ist schon fast da, ja. Das ist krass. Ja,
es ist echt krass. Naja, jedenfalls bin ich dankbar, dass ich einen Mann habe, der meine Vulva danach nicht, oder ja, der meine Vulva danach irgendwie nicht hinterhergeschaut hat oder keine Ahnung was. Und ich weiß noch, also ich weiß gar nicht, wann wir dann Sex hatten, aber es hat relativ lange gedauert. Ich bin gerissen, aber nicht weit. Also ich glaube nur 2 Zentimeter und hatte Stitches. Aber ich weiß.
Bist du innen gerissen oder bist du nach hinten gerissen?
Ich bin nach hinten gerissen.
Ah ja.
Genau. Und ich weiß noch, dass wir uns auf dem Spielplatz getroffen hatten und du warst ja schon viel, also 6 Monate im Voraus quasi. Und es wird nie darüber gesprochen, wie ist es eigentlich nach der Geburt, wann ist der richtige Moment, Sex zu haben oder wann fühlst du dich denn überhaupt bereit, den Schritt zu machen? Weil ich finde, da am Anfang ist halt so viel Schmerz mit Milcheinschuss, dann unten rum und du bist halt einfach so ein, ja, so.
Eine Wunde, man ist eine offene Wunde einfach, ja.
Voll. Und es gibt trotzdem Männer, die verlangen von der Frau, direkt irgendwie 2 Wochen danach Sex zu haben oder so, wo ich mir denke, oh mein Gott, setzt euch auf gar keinen Fall unter Druck, auch wenn ihr ein Jahr braucht, um zu heilen, weil vielleicht ihr das Gefühl habt, okay, meine Vulva ist verbunden mit meinem Kind jetzt sozusagen für die Zeit, ist das völlig okay. Es ist deine Zeit und dein Körper in diesem Heilprozess. Aber auf jeden Fall saßen wir auf dem Spielplatz und haben darüber geredet und du meintest, es ist so, oder ich glaube, ich habe gesagt, ja, ich glaube, wir werden so langsam bereit oder ich wäre langsam bereit, Sex zu haben, aber ich werde halt einfach nicht feucht.
Dann habe ich gesagt, geh und kauf Gleitgel, das kannst
du
machen.
Genau. Weil du, hattest du es deiner Frauenärztin gesagt oder hatte deine Hebamme dir das gesagt?
Meine Hebamme hatte mir das vorher gesagt, dass es ganz normal ist, dass man nach der Geburt und während eigentlich der gesamten Stillzeit vor allem durch das Hormonlevel der Körper einfach weiß, du bist beschäftigt sozusagen mit einem anderen Kind und deshalb eigentlich man nicht so feucht wird. Und deshalb ist ganz normal ist, dass man eigentlich nach der Geburt oder während der Stillzeit als Frau Gleitgel braucht. Und dann war ich auch, dann habe ich irgendwie gesagt, es ist so crazy, das weiß einfach niemand. Keiner das redet darüber. Niemand. Und alle denken wahrscheinlich so, oh Gott, was ist mit meiner Lust los? Genau, und dabei ist es einfach das Hormonlevel und es ist ganz normal.
Ja, voll. Und ich war dann auch so, hey, gut, dass du mir das sagst, weil ich hätte jetzt einfach, also ich hätte, irgendwann wäre ich drauf gekommen, okay, vielleicht sollten wir Gleitgel nehmen, weil ich werde einfach nicht feucht. Aber es ist total schlau vom Körper, das halt quasi da aussetzt, damit du halt einfach auch heilen kannst in Ruhe und dich erholen kannst. Aber ich glaube, es waren 3 Monate nach der Geburt, wo ich mich zu 100% bereit gefühlt habe, Sex zu haben. Und bei dir?
Bei mir? Bei mir, also genau, nach meiner sehr horny Schwangerschaft. bei uns war es auch wirklich so, bei uns, die Geburtsstory war ja auch, ich glaube, ich habe das nie hier erzählt, weil ich war nicht in der Folge dran, wo es um die Geburt geht, glaube ich, da habt ihr gesprochen. Aber bei uns war es ja auch bei der Geburt so, dass wir in dem Haus von meinen Eltern waren, mit Isas Eltern.
Okay.
Sozusagen, also der Geburtstermin war ich glaube, 3. Januar und wir waren so von vor Weihnachten und ich glaube, genau, um Silvester kamen dann Isas Eltern und wir waren dann alle, bis das Kind kam, am 13., das heißt, wir waren eigentlich 14 Tage alle zusammen im Haus meiner Eltern, mit meinen Schwiegereltern und meinen Geschwistern. Und haben alle gemeinsam auf dieses Baby gewartet sozusagen und haben dann aber lauter so Tipps bekommen, weil ich sozusagen über meinem Geburtstermin war. Genau, und dann haben wir Leute so tolle Tipps bekommen natürlich, was man alles machen kann, damit das Baby jetzt kommt. Das ist ja irgendwie auch eine Art Beschäftigungstherapie, was man dann alles für Tipps bekommt und bitte den Tee trinken und die Salbe und so weiter. Und unter anderem ein Tipp, den wir bekommen haben, war Sex zu haben, weil sozusagen dieses Hormon, das ausgeschüttet wird bei einem Orgasmus, hilft, die Geburt anzuregen.
Ja, hat bei uns nicht geholfen.
Ja, bei uns auch nicht. Aber wir haben das probiert, während sozusagen im Zimmer gegenüber meine Eltern waren, im Zimmer nebendran seine Eltern. Ist natürlich ungefähr die Stimmung, die man haben möchte,
natürlich,
um ein bisschen Lust zu legen. Naja, auf jeden Fall, das war, ist eine sehr weirde Situation. Aber es hat auch nicht geklappt bei uns. Also sie hat trotzdem 13 Tage gebraucht. Aber das war trotzdem witzig, weil es irgendwie so, das war dann auch so was Spielerisches, Funktionales plötzlich, wo dann Sex sowas war, so, ja, yeah, you put it in there, you better get it out. Das ist jetzt hier deine Aufgabe.
I'm counting on you.
I'm counting on you and your work. Let's do it. Das war irgendwie auch ganz lustig. Also da war es auch, Gott sei Dank hatte ich da auch das Selbstbewusstsein oder das gute Körpergefühl, dass ich bis zum Schluss mir das Spaß gemacht hatte und ich mich auch so wohl in meinem Körper gefühlt habe bis zum Schluss. Das ist auch was Witziges, glaube ich, weil viele Leute das nicht denken, aber zum Beispiel bei Zoe hat das tatsächlich geklappt. Bei Zoe war es wirklich so, dass wir Sex hatten und 15 Minuten später gingen die Wehen los.
Ach, krass.
Da hat es tatsächlich funktioniert.
Aber das ist auch und sie so, okay, it's enough now. I can't deal.
Stop annoying me. Ja, aber ich muss sagen, trotzdem, irgendwie fand ich das auch interessant, dass man bis zum Schluss im Prinzip, kannst du bis zur ersten Wehe, kannst du eigentlich Sex haben.
Ja, voll. Man braucht eigentlich gar keine Angst haben. Also verletzen kann man das Kind nicht. Aber ich muss auch sagen, ich fand es auch total inspiring. Ich glaube, ich weiß nicht, ob es bei so war, in der zweiten Schwangerschaft oder in der ersten Schwangerschaft, wo du so ein rotes Negligé hattest? War das bei Mila oder bei Zoe?
Ich habe dieses rote Negligé, das trage ich regelmäßig.
Ach so, nee, aber du hast halt quasi im Post mit hochschwangerem Bauch gemacht und hattest
und
das
an. Naja, das war mit Mila. Oh ja, ich erinnere mich genau. Oh ja, das ist so ein schönes Bild.
Genau, das ist so ein schönes Bild und das ist halt so voll inspiring gewesen, auch für mich, weil ich dachte so, man kann auch schwanger sexy sein und sich sexy fühlen und das richtig erleben und Spaß damit haben. Und das fand ich richtig, richtig schöner Post und ja.
Witzig, dass du sagst, das muss ich nochmal raussuchen. Aber ich muss sagen, das habe ich auch total so gefühlt. Ich habe mich wahnsinnig sexy gefühlt in meiner Schwangerschaft. Und weil ich so stolz auf meinen Körper war, wie der das macht und ich mich so connected zu meinem Körper gefühlt habe, dass ich wirklich das so embracen konnte, als das ist, war irgendwie so, okay, das ist so pure Weiblichkeit. Was gibt es eigentlich sexier als das sozusagen?
Ja.
Und deshalb, ich konnte das irgendwie gut, gut feiern. Und ja, dann muss ich sagen, bei der ersten Geburt habe ich mich auch verletzt. Ich hatte innere Schamlippenrisse, wo ich genäht wurde. Und die waren sozusagen immer noch am Verheilen. Aber ich muss sagen, ich habe mich selbst unter Druck gesetzt, schnell wieder Sex zu haben.
Okay. Warum?
Ich glaube vielleicht auch, weil ich das sozusagen so in meiner Schwangerschaft so natürlich so gefühlt habe. Dass ich fast so das Gefühl habe, ich muss das jetzt weitermachen, weißt du, ich meine?
Okay, ja.
Dass ich das jetzt so weitertragen muss und fast als so Widerstand von, ja, diese Gesellschaft sieht irgendwie Frauen und Mütter, will sie so gerne so entsexualisieren. Und es ist ja fast so dieses, ne, es sind ja diese zwei Extreme, die es oft gibt von die Hure und die Jungfrau Maria, die Mutter, Stereotyp, ja. Und ich fand das irgendwie ich fand es immer gut, das zu brechen und das zusammenzuführen und zu sagen, genau, man darf als Mutter, als Schwangere, wie auch immer, darf man trotzdem noch ein sexuelles Wesen sein. Und warum ist das so ein Tabu?
Warum wird das verschrien, ja.
Ja, und warum wird man so als Mutter so entsexualisiert? Das ist ja auch so dieses krasse Stereotyp, dass man als Mutter ist man dann, weiß ich nicht, dieses ausgeleierte Wesen, was sozusagen so verbraucht, weißt du, was ich meine?
Ja, was auch überhaupt was so, nicht stimmt.
Was so verbraucht also, ist und so, also so ja. absichtlich diese Sexualität und dies so weggenommen wird als Kraft mhm. von der Frau. Und genau, das stimmt gar nicht. Man kann diesen Muskel, das ist ein Muskel, der zieht sich wieder zusammen, den kann man wieder ja. zurücktrainieren und dann kann man genauso eng wie vorher oder sogar enger als vorher sein. Ja. Und das ist aber so. Ich finde, diese Ängste werden einem ja als Frau gemacht, dass es die Sexualität dann als Mutter, vielleicht bist du nicht mehr so sexy, vielleicht bist du nicht mehr so attraktiv, vielleicht bist du dieses nicht mehr. Und ich glaube, bei mir war es fast wie so ein, ich bin das, natürlich bin ich das noch, weißt du, wie so ein,
ja.
Und ich glaube, in dieser, ja, fast in dieser Trotzhaltung vielleicht ein bisschen, bin ich tatsächlich, habe ich so ein bisschen auch meine eigenen Grenzen, glaube ich, überschritten und habe schon tatsächlich nach, ich glaube, nach 2 oder 3 Wochen, also ich glaube
wirklich. Wow, okay.
Und da war ich sozusagen, ich glaube, meine Wunden waren noch nicht ganz verheilt oder die Nähdings, ich habe das auch gespürt. Ich wollte das trotzdem, ich hatte trotzdem auch Lust, aber ich glaube trotzdem, dass ich so ein bisschen mein Körper nicht ganz so zugehört habe. Und im Nachhinein denke ich mir so, okay, ich hätte nicht so viel Druck draufsetzen können, weil der Isa hat mir nicht den Druck gemacht und
ja.
den habe ich mir selber gemacht sozusagen, weil ich mich irgendwie so beweisen wollte und bin es dann bei der zweiten Geburt, obwohl ich da auch nicht so starke Verletzungen hatte, bin ich es einfach insgesamt entspannter eingegangen, dass ich einfach so war, okay, ich muss jetzt überhaupt gar nichts beweisen, sondern ich habe jetzt erstmal hier geliefert, ne, und dann kann ich erstmal jetzt entspannen und ja, aber das ist trotzdem für mich so eine interessante Erfahrung gewesen, einfach dieses Selbstbild auf, was man hat oder was man brechen will oder wo man die Grenze auch zieht für sich. Genau, und ich muss sagen, dann ist natürlich mit Kindern generell und gerade erst mit 2 Kindern hat man insgesamt einfach weniger Zeit, weil man immer das Gefühl hat, habe ich das Gefühl auch sozusagen, okay, wenn man jetzt loslegt, wie viel Zeit hat man?
Ja.
Ach so, wie schnell, man kann in jeder Minute kann man unterbrochen werden und dann, und das finde ich nimmt so ein bisschen manchmal dieses ganz entspannte sich fallen lassen und Leichtigkeit weg, sondern es ist halt, wir haben dann irgendwie angefangen, dass es halt eher so ein, okay, man muss es halt irgendwie reinsneaken und es ist so, okay, wie können wir jetzt hier so sozusagen so ein Quickie haben, bevor irgendwie das Kind wieder aufwacht oder während das Kind, gerade eingeschlafen ist und möglichst leise sein und es sozusagen daraus fast so was Spielerisches zu machen, um da wieder so eine Leichtigkeit reinzubekommen, weil die Leichtigkeit nicht mehr da ist im Sinne von, man hat Zeit.
Ja.
Ja. Wie geht das euch?
Also ich kann mich ehrlich gesagt nicht so an das erste Jahr mit Alo erinnern, wie wir das gemacht haben. Ich weiß, dass wir auf jeden Fall Sex hatten, aber nicht so häufig, wie wir es jetzt zum Beispiel im dritten Jahr mit Alo haben. Aber die Leichtigkeit, also ich glaube auch zum einen in der alten Wohnung hatten wir halt dann das Wohnzimmer, wenn er dann im Bett geschlafen hat, wo wir dann quasi Techtelmechtel machen konnten. Und jetzt ist es halt so, dass wir hatten zwischenzeitlich eine Ukrainerin bei uns wohnen. Jetzt haben wir halt die Stiefschwester von Marius bei uns wohnen. Das heißt, wir sind limitiert an Space. Es kann nur im Schlafzimmer stattfinden. Und manchmal, wenn sie dann in der Schule ist und er ist nicht zur Arbeit gegangen oder kommt früher nach Hause und dann, dann machen wir es halt spontan nachmittags oder beziehungsweise vormittags. Genau. Wir hatten, glaube ich, noch...
Aber das ist witzig. Ja. Ich habe auch das Gefühl, das ist eigentlich total schön, wenn man das nicht mehr auch nur so abends machen kann, sondern wenn man irgendwo vormittags oder so, oder gerade wenn die Kinder vielleicht in der Kita sind oder so, Zeit füreinander hat und für Intimität hat, weil dann habe ich das Gefühl, ist auch weniger Druck drauf. Weil manchmal ist es ja eher so, wenn man ins Bett geht gemeinsam, dass man dann so ist so, passiert jetzt noch was? Oder sind wir beide müde? Oder was ist hier los?
Ja. Wer macht den ersten Schritt?
Genau. Ja. Und dann ist ja auch so ein bisschen, vielleicht kommt man da sogar eben ein bisschen mit einer Erwartungshaltung rein. Und ich finde, vormittags ist das gar nicht so. Da ist es so, dann nee. Ist es irgendwie wieder mit so einem, feier, ja. Why not? Ja. Und das ist irgendwie auch schön.
Das ist auch richtig schön. Also die Tage, und das ist halt nicht oft, wenn er mal zu Hause ist oder so, da nutzen wir das schon, einen freien Morgen zu haben. Ist es dann nachmittags immer nie was Geplantes? Er kommt dann nach Hause oder er ist direkt zu Hause geblieben und dann entsteht das. Also wir planen nie unsere sexuellen...
Oh mein Gott, ich hoffe eigentlich auch nicht, dass man jemals dazu kommt, dass man so plant im Kalender, aber ich finde es eigentlich, ich hoffe zumindest, dass man irgendwann dazu kommt, dass man so weiß, okay, man kann Sonntagmorgen wieder im Bett verbringen oder so, das finde ich schon ganz gut.
Ja, ich glaube, das fehlt uns auch am meisten, immer wenn wir das haben so und so, oh, wie schön wäre das jetzt einfach im Bett zu bleiben, nackt und den ganzen Tag so weiterzumachen und zu kuscheln und Filme zu schauen und so, so das fehlt einem schon extrem, finde ich.
Ja, voll dieses einfach Zeit haben, gemeinsam abzuhängen und ohne Störung.
Ja, und intim miteinander zu sein. Also es ist mir schon sehr, sehr wichtig und ich bin auch froh, dass wir da eigentlich gar nicht so die Schwierigkeiten haben, was das angeht.
Ja, same. Ich muss auch sagen, also es gab bei mir einen Moment, wo es schwierig war für mich. Und das war tatsächlich auch eben in den ersten Monaten der Schwangerschaft, wo ich so Übelkeit hatte, weil ich da auch so geruchsempfindlich war. Mm. Und da hatte ich wirklich auch so eine Phase, wo ich den Isa nicht riechen konnte. Und das hat mir so Angst gemacht. Also das war auch durch Hormonveränderungen.
Ja.
Und da habe ich plötzlich gegen alle möglichen Gerüche und plötzlich konnte ich ihn auch nicht so gut riechen. Und da war so der erste das erste Mal, wo ich so war, so, oh, ich fühle mich gerade nicht so hingezogen. Und ich glaube, das ist auch trotzdem ganz normal, dass man immer wieder auch Phasen hat, auch eben im Prozess von Kinderkriegen und so weiter, wo man durch Hormonschwankungen oder was auch immer sein soll oder auch einfach durch Müdigkeit und beide sind einfach erschöpft, dass man mal Phasen hat, wo man nicht so zueinander hingezogen sich fühlt oder weil man körperlich einfach regeneriert und ne?
Anstrengend. Aber
man kann immer wieder zueinander finden, das ist ja auch schön.
Voll. Und ich meine, das muss ja nicht immer der Akt an sich sein. Also, dass du kannst halt einfach auch, wenn du keine Lust hast, quasi, dass er in dir kommt oder dass er in dir ist sozusagen, du kannst halt viele Wege finden, wo ihr trotzdem körperlich nah seid und viel Foreplay macht und mit anderen Möglichkeiten einander sexuell befriedigen kann, ohne dass der Prozess an sich sein muss.
Siehst du, aber das ist das Ding, wenn man nicht so viel Zeit hat, finde ich, genau, ist es manchmal das Problem, dass genau für diese Sachen nicht so viel Zeit bleibt. Weil man dann denkt, let's go to the penetration part. Und, weißt du, so. Genau, und dieses, weil das ist ja eigentlich das, genau, was auch gerade, glaube ich, also wir Frauen sowieso für unsere Lust auch brauchen und damit sich das aufbaut und steigert und anhält und weitergeht. Und das ist ja das, was Spaß macht uns Frauen auch oft. Und ja, es ist schade, dass da oft nicht so viel Zeit bleibt. Aber du hast total recht, man muss auch andere Wege finden, intim zu sein. Ich finde sowieso, also jetzt außerhalb auch wirklich von Sex, egal welche sexuellen Handlungen, sondern dieses so, wie kann man noch Intimität miteinander spüren? Ich muss sagen, das ist trotzdem was, wo ich auch immer wieder neu auf der Suche bin. Was sind noch Wege, sich intim miteinander zu verbinden? Weißt du, es kann ja auch eben, also sag ich mal, ein sehr verletzliches Gespräch sein oder voreinander weinen oder eben kuscheln oder sich irgendwas erzählen und diese Momente von Intimität auch zu zelebrieren, weil die brauchen auch Zeit und Zuwendung, weißt du, ich meine? Und das ist schon auch was genauso wie die sexuelle Intimität, habe ich das Gefühl, muss von beiden Seiten eine Zuwendung kommen. Es passiert einfach nicht mehr einfach so, gerade wenn man Kinder hat, sondern es muss so von beiden Seiten gewollt sein.
Genau, ich glaube, das Wichtigste ist auch, und das habe ich letztens bei TikTok gesehen, ich hier mit meinem TikTok-Konsum, aber auf jeden Fall hat eine Frau erklärt, dass es nicht reicht, dass man darüber spricht, über die Kinder oder über das, was jetzt in den nächsten Wochen, Monaten passieren soll, sondern dass man sich aktiv Zeit nehmen muss, gemeinsam zusammensitzt und einer redet nur eine Stunde über sich quasi, was sind seine Gedanken, was beschäftigt ihn, what is happening, was sind meine Gefühle momentan und einfach nur über sich. Also das nicht Arbeit, das nichts, einfach was fühle ich oder und der andere darf halt nicht dazwischen grätschen und auch wenn es ein Streit war oder keine Ahnung, einfach Punkte. Und dann die nächste Stunde gilt, dass der andere Partner das macht und dass man damit halt einfach noch viel mehr Nähe schafft, weil die Partner halt sich teilen und gegenseitig teilen und man dadurch die Verbundenheit schaffen kann, weil man weiß, okay, das geht eigentlich in meinem Partner vor und das geht bei mir vor. Er hat mir jetzt gerade zugehört, ich habe ihm zugehört. Man fühlt sich abgeholt in dem Sinne und dass man halt so auch eine Art Intimität schaffen kann.
Oder auch ich voll schön. Aber siehst du, da ist auch wieder das Thema, wann hat man 2 Stunden ungestört füreinander ohne Kinder? Wo man sagt, jetzt kannst du mal eine Stunde reden, jetzt kann ich mal eine Stunde reden. Das ist halt das Ding. Deshalb hoffe ich auch so sehr, dass dieser ganze Rhythmus von uns mit der Arbeit sich ändert. Weil im Moment ist es wirklich halt einfach so, dass abends, wenn dieser Zeitpunkt wäre, entweder arbeitet er noch oder wir sind beide so geschafft und so müde, dass dann ist man schon so aufgebürstet. Weißt du, was ich meine? Da kann man es manchmal gar nicht so gut ertragen. Oder ist man manchmal auch leer geredet schon. Also mir geht es manchmal so, dass ich am Ende vom Tag
leer.
Bin ich einfach leer, da kann ich gar nicht mehr so viel reden. Und ich glaube, das kommt natürlich auch dann mit, wenn die Kinder wieder älter werden und wieder besser schlafen und all diese Dinge, dann wird das auch einfacher. Oder wenn man ein Au-pair-Mädchen hat, hoffentlich.
Hoffentlich.
Dann wird das vielleicht wieder einfacher, aber ja, total, diese Dinge sind so wichtig, aber ich finde es trotzdem echt manchmal schwieriger umzusetzen und zu integrieren, als es gesagt ist.
Ja, das ist halt das. Ich glaube, man muss irgendwie versuchen, die Räumlichkeiten auf jeden Fall zu schaffen. Und das, ich meine, als wir alleine gelebt haben, dann haben wir jeden Raum einfach für uns beansprucht, um Sex zu haben und uns näher zu sein und zu spüren. Und auch wenn es dann halt eben mal ein Quickie in Alos Schlafzimmer war, weil er gerade, keine Ahnung, irgendwo beschäftigt war im Spielen, dann ist es halt so. Aber
darüber haben wir jetzt noch gar nicht so explizit geredet. Wie weit sind die Kinder weg von einem? Sind sie wach oder anwesend, wenn man Sex hat? Was da für Spielregeln sind? Ich muss auch sagen, ich glaube, da darf man auch als Eltern, gerade wenn die super klein sind, muss man da auch ein bisschen manchmal Hemmungen überwinden.
Ja, also Alo schläft in unserem Zimmer. Wir können nichts anderes machen. Und es ist halt auch manchmal komisch, wenn er sich dann dreht und so. Und sobald er wach wird, hören wir natürlich auf. Also da wird nicht weitergemacht und wegignoriert oder so. I don't wanna shard my child.
I don't wanna traumatize my kid.
Ja. Aber,
Warte mal, hat er euch schon mal erwischt? Ist er schon mal reingelaufen und hat dich gesehen?
Nee, das ist noch nicht passiert. Also wir haben das aber super selten, wenn er dabei ist, muss ich sagen. Also im Sinne von, er spielt gerade super beschäftigt. Also es passiert wirklich vielleicht 1-2 Mal im Jahr. Im Urlaub hatten wir das, haben wir alle Türen halt quasi zugemacht, wo er halt gespielt hat, dass er nicht rausgehen kann und hat mit seinen Autos voll toll gespielt und dann sind wir kurz ins Bad gegangen und haben ein Quickie gehabt. Aber der war so vertieft in seinem Spiel und es ging so schnell bei uns, also es wäre sowieso nicht reingeplatzt gewesen. Bei euch?
Ich glaube, einmal ist sie reingelaufen und das war Mila, also das war auch an so einem, Wochenendnachmittag und sie hat in ihrem Zimmer gespielt und wir lagen im Bett und haben uns eigentlich ausgeruht und dann so passiert. Und
so
dann haben wir sie, haben wir sie gehört, wie sie irgendwie die Tür öffnet und waren wir so, also ganz schnell abgelenkt. Aber ja, das ist sonst ist auch noch nicht passiert. Aber ich denke, was ich mir schon auch denke, ist, also ein Thema, wo ich drüber nachdenke, ist trotzdem auch so Lautstärke. Wie laut ist man? Und wann hören die Kinder das? An welcher Lautstärke? Ja, da muss ich mich wahrscheinlich dann irgendwann bald zurücknehmen. Umso älter sie werden wahrscheinlich, umso mehr muss man sich zurücknehmen.
Ja, wahrscheinlich. Mama, du hast so geweint. Was war denn los? Hast du dich verletzt?
Du hast so geweint. Du warst so traurig. Warst du wütend? Was für Gefühle hattest du? Ja.
Tell me about it.
Ja. Okay, also stopp. Ich finde, wir haben das elegant gelöst, unsere kleine sexy Folge. Wir sind detailliert gewesen.
Oh, ohne zu viel zu verraten.
Ohne zu viel zu verraten, oder? Ihr Lieben, ja, da draußen. Ich hoffe, ihr habt ein paar Einblicke bekommen.
Ja, ich wollte mich auch noch mal kurz bei allen bedanken, die uns auf Instagram folgen und die auch schon liebe Nachrichten geschrieben haben. Es ist immer wieder schön zu lesen und freut uns natürlich sehr. Also vielen, vielen Dank nochmal. Und für diejenigen, die es noch nicht wissen, wir haben seit kurzem einen Instagram-Kanal, wo wir jetzt öfter was posten werden. Das ist Muttersein-Podcast. Genau. Und wir würden uns über ein Like und ein Follow freuen.
Wuhu! Das hast du gut gemacht, Storm. Und tut mir leid, aber ich habe heute ein paar Mal geräuspert und einen Frosch im Hals gehabt. Ne? Ich hoffe, es ist zu ertragen. Muss gleich mal ein Glas Wasser trinken.
Mir ist gar nicht aufgefallen, ehrlich gesagt. Gut, liebe Lisa, dann vielen, vielen Dank für das tolle Sex-Talk. Und wünsche dir eine wunderschöne neue Woche.
Das wünsche ich dir auch.
Genau, für die ganzen HörerInnen draußen auch eine wunderschöne Woche.
Danke fürs Zuhören, ihr Lieben.
Bis dann.
Bis dann.
Tschüss.